ARD. Bremen 2.
Wischmeyers Stundenhotel.
Tina Voss Straße.
28195 Bremen 2.
Hier ist das Stundenhotel heute mit einer Sonderfolge. Warum hat uns Amerika nicht mehr lieb? Und es ist eine Sonderfolge und da habe ich einen Sonderwunsch, wie alle, die ein Sondervermögen haben. Und ich möchte ein Sondervermögen einfach ablehnen. Ich möchte nicht mehr über Kuchen reden. Weil dann müssten wir über amerikanischen Kuchen reden. Und wenn ich etwas hasse, dann ist das amerikanischer Kuchen. Wie heißen die Dinger nochmal, die du sonst immer machst? Ist das Cheesecake und Brownies und Muffins und also die Brownies, Hundeschiss, Dackelschiss und Spanplatte?
Ein typisches Wort, Dackelschiss und Spanplatte, typische amerikanische Wörter. Und ich werde dich noch von etwas Weiterem befreien, damit wir keine Cheesecake, Brownie, Donuts, Cupcakes oder sonstige Sachen haben. Ich möchte auch nicht amerikanisch backen, das erscheint mir schon sehr ungesund. Befreie ich dich heute ausnahmsweise nach all den Jahren. Punkt 1, vom Kuchen.
Oh, danke.
Oh, ich mag, wie du das sagst. Das macht mich ein bisschen an. Und Punkt 2, von den Talsperren.
Das macht in diesem Fall auch Sinn, weil die sowieso immer leer sind, besonders die vom Colorado, die an Los Angeles und den Rest von Kalifornien mit Wasser verseucht. Das ist ja völlig am Arsch alles. Ja, wir haben einen Gast, zu dem kommen wir jetzt. Dieser Gast ist Oliver Schmidt. Und wir haben deswegen einen Gast, weil wir uns fragen, unter den vielen Fasten, die Sachen, die uns betreffen in dieser schwierigen Zeit, ist auch einer, dass uns die Amerikaner nicht mehr mögen. Also nicht nur Trump mag uns nicht mehr, sondern die ganzen Amis wollen uns nicht mehr beschützen mit ihren Atomwaffen. Sie wollen unsere schönen Autos verzöllen. Also wir müssen die VWs erst nach Guantanamo liefern und dann werden sie vielleicht mit etwas Glück eingeführt. In die USA ist alles ganz schlimm. Warum mögen die uns nicht mehr? Und Oliver Schmidt hat 4 Jahre in den USA gelebt, freiwillig, und dann noch 4 Jahre unfreiwillig, dazu kommen wir später. Jetzt geht es erst um die freiwilligen Jahre. Olli, warum ist das so? Warum mögen die Amis uns nicht? Oder ist das ein Missverständnis meinerseits?
Gut, du musst, Amerika ist ein großes Land, ne? Und es macht ja immer Spaß, Stereotypen zu bedienen. Ja. Du kannst jetzt, es gibt ja nicht den Amerikaner, du hast Riesenland, du hast die Kalifornier sehr links ausgerichtet, dann hast du den ganzen Bible und Rust Belt, die halt alle komplett Trump-Wähler sind, dann hast du noch so ein bisschen New England-Staaten und so, auch wieder alles Liberale, und da musst du halt einfach gucken, wer mag dich nicht mehr, und es ist halt die heutige Regierung, die halt komplett Make America Great Again mit ihrem Slogan halt sagen, wir kümmern uns erstmal um uns und dann der Rest ist mir doch egal.
Und du hast in Malibu hast du gewohnt, was wissen diese Amis eigentlich über Deutschland?
Also erstmal ist immer interessant, in diese Statistiken zu gucken, wie viele der Amerikaner haben überhaupt einen Reisepass. Das ist immer so eine meiner Lieblingsstatistiken. Ja. Es ist besser geworden über die letzten Jahre, aber als ich mal angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, so vor 10, 15 Jahren, hatten 20% der Amerikaner einen Reisepass, wohingegen in westlichen Ländern in Europa sind das so 60, 70, teilweise 80% der Leute.
Aber zum Wemsen konnten sie nur mit einer Sozialversicherungskarte nach Mexiko, oder?
Naja, es gab eine Zeit vor 9-11, konntest du die Grenze ja einfach so mit deinem Führerschein überkreuzen. Ja. Erst mit dem mit 9-11 kam das ja, dass die Grenze da unten zugemacht wurde. Vorher konnten die eben im Puff nach Tijuana und dann war das alles gut.
Aber das ist auch eine Vorstellung, ein Reisepass, um in den Puff zu fahren. Also so weit sind wir ja noch.
Das ist schlimm, ne?
Ganz schlimm, ganz
ist
schlimm.
Ist Polen Teil des Schengen-Abkommens? Ich weiß es gar nicht.
Schengen, genau. Ja. Das war ja die Reisefreiheit für den Freier. Reisefreiheit.
Ja, genau. Reisefreiheit im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht hätte man es Reisefreiheit nennen müssen. Aber ja. Nein, also warum die Amerikaner ist halt, was Amerikaner, wenn sie Deutschland kennen, ist das hauptsächlich durchs Militär geprägt.
Ja.
Ne, viele Amerikaner waren in Deutschland stationiert, haben uns beschützt, was sie jetzt ja nicht mehr wollen, wie du sagtest. Und die meisten waren dann natürlich im Süddeutschland. Für die Amerikaner ist Deutschland Bavaria, ja, Bavaria is great, I love Oktoberfest.
Ja.
Das ist so deren Stereotyp von Deutschland, und we all wear Dirndl in Lederhosen. Mhm. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben eine besessen. Und das ist so der Stereotyp, den sie haben. Ein ganz paar, die mit dem Schiff gekommen sind, kennen Bremerhaven, aber die sind schon tot wie Elvis. Mhm. Und ansonsten ist es wirklich, dass die Vorstellung Bayern ist. Für mich das Krasseste war, ich war mal in Disney World oder Land, jedenfalls das Ding da in Orlando. Mhm. Und da hast du Epcot. Das ist so die Idee, Walt Disney zeigt den Amerikanern, wie die Welt ist. Mhm. Da ist so in so einem Pavillon, so ein bisschen wie Expo. Da ist in so einem Pavillon immer ein bisschen was nachgebaut. Wenn du in diesen deutschen Pavillon gehst, das ist so eine Mischung aus Bavaria, Österreich und Schweiz. Also du kommst da rein, du weißt nicht, was das ist. Es werden dann halt auch, da wird dann halt Toblerone-Schokolade als deutsche Spezialität angeboten. Das weiß jeder von uns, wo die herkommt. Aber das ist dem Amerikaner halt egal. Das ist halt das, was er damit assoziiert.
Ja, ich kenne auch Soldaten, die in den USA waren. In El Paso gibt es ja einen Luftwaffenstützpunkt. Und das Interessante ist, dass das Balkenkreuz, ist ja das Zeichen der Bundeswehr, ist da ein beliebtes Nazi-Symbol. Also die konnten ihre ganzen Balkenkreuz-Aufkleber und Patches, konnten sie ganz teuer da verkaufen oder vertauschen, weil die das, ey geil, Nazi. Und ein großes Nazi-Symbol oder von der Aryan Nation ist ja der Bundesadler. Ne? Das tätowieren die sich ja auf den Schultern und halten das für Nazi.
Also wir wollten ja erstmal jetzt nur über die ersten 4 Jahre reden. bei den zweiten 4 Jahren habe ich viel davon getroffen. Ja. Das war nicht der Bundesadler, den die tätowiert haben.
Der andere hat auch.
Der hatte was in Klauen, was irgendwie nichts mit Bundesadler zu tun hat.
Stimmt, also, aber der Bundesadler kommt auch, ich kenne das ja nur aus amerikanischen Serien.
Ja.
Da werden diese schlimmen Menschen, die haben dann auch eine Tattoo, das ist aber normaler Bundeswehr. Das unterscheiden die halt nicht.
Ja, du erzählst ja auch immer von deiner Zeit bei der Bundeswehr. Da war ich ja auch und dann ist man ja immer hier in Deutschland zu irgendwelchen Truppenübungsplätzen gekommen. Und auf diesen Truppenübungsplätzen, wir hatten ja bei der Bundeswehr, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dieses weiße Sporthemd mit dem Adler vorne drauf. Ja. Das war die allerbeste Handelsware, wenn du in Hammelburg auf dem Truppenübungsplatz warst. Ne? Ja. Das Zeug haben die dir aus der Hand gerissen. Du hast da 2 Flaschen Whisky für ein so ein blödes Hemd gekriegt. Oder ich war Panzergrenadier, wir hatten diese grünen Barrets auf. Ich weiß, das eine Mal bin ich hingefahren, ich hatte beide Barrets mit, ich hatte auch mein Schiffchen mit. Am Ende hatte ich nur noch den Stahlhelm, als ich nach Hause gefahren bin. Aber wir waren jeden Abend fröhlich und besoffen.
Ja, der Stahlhelm war ja noch damals der Ami-Stahlhelm. Also seitdem wir den Fritz haben als Stahlhelm, ist er wahrscheinlich auch ein gutes Tauschobjekt.
Das kann sein, weil hat er wieder so eine Börde
hinten? Ja, der hat wieder die Sicke.
Die Krempe hinten.
Die alte Nazi-Sicke an der Seite.
Ja, das ist gut.
Also die Amerikaner halten uns mehrheitlich alle für Nazis oder können die das differenzieren?
Ja, sie können das differenzieren, aber wie gesagt, wir wollen ja hier Stereotypen bedienen. Und da ist es halt schon so, dass halt das damit assoziiert wird, wie Hitler war ja groß und was das kriegst du halt alles erzählt, ne, das ist halt, du hast ja vorhin eine gute Sache aufgezählt, aber ansonsten erzählen die dir halt viel mehr Sachen auf und dann je nachdem, welchen Kreisen du dich in Amerika bewegst, gibt's ja auch die ganzen Trump-Wähler und die ganzen Great Old Party-Leute, diese wollen ja alle gegen die Immigranten vorgehen. Und irgendwie haben die so in ihrem hintersten Hinterköpfchen so eine Verbindung zwischen Judenverbrennung und Immigranten.
Mhm.
Und das wird halt auch sehr, sehr gerne vorgeholt, diese Sache. Ne? Wie die das da gemacht haben, so sollten wir es auch machen. Also sie haben es ja selber gemacht. Es gab ja, der Erfinder des Konzentrationslagers ist ja der Amerikaner.
Nee, der Engländer, Kitchener.
Ich dachte, der Amerikaner mit den Japanern.
Kitchener hat es schon in den Burenkriegen gemacht. Daher kommt das Concentration Camp, ist das Wort, das Kitchener für die eingekesselten Buren im 1904 oder so.
Ich kenne halt die ich in den USA gesehen habe.
Die waren die Klassiker wahrscheinlich.
Ja, die haben ja die Japaner da mehrfach interniert in Weltkriegen. Also wir haben es ja nur kopiert und perfektioniert.
Wie fast alles.
Ja, wie fast alles,
Interessant ist, warum mögen die uns nicht? Wir haben ja komplett den amerikanischen Way of Life adaptiert. Wir tragen ihre Hosen, wir fressen ihren scheiß Fraß. Ja. Du kannst heute eher einen Donut kaufen als ein Mettbrötchen.
Ja.
Also unsere ganze Kultur haben wir geopfert und sind amerikanisiert bis ins letzte Glied. Die Musik sowieso. Jegliche Form von Kultur, wir müssen doch eigentlich ihre besten Freunde sein. Weil wir sind doch die Ami-Zöglinge per se.
Aber das sind ja nicht nur wir. Fahr doch mal irgendwo in die Welt. Es ist doch überall in der Welt. Du fahr nach Peking, wenn du in den inneren Circles von Peking gibst, da ist dann das Steakhouse neben dem McDonald's und alles. Das haben sie ja geschafft. Sie haben ja ihren Kommerz in die ganze Welt gebracht. Es gibt so ein paar Sachen, die sie machen, die keiner haben will, ihre Autos. Ne, wenn ich den Trump immer höre, oh, they need to buy our cars. Nee, wir wollen deine scheiß Autos nicht, weil A, passt der Pickup nicht auf dem Parkplatz in der Innenstadt und B, wissen wir halt aus der Erfahrung aus den 70er Jahren, als es hier mal ein paar mehr gab, dass die auf der Autobahn, selbst wenn man nur 130 fährt, mal ganz schnell kaputt gehen.
Ja, die gehen kaputt und wenn ich einen Trecker haben will, kaufe ich mir einen Trecker und nicht ein Auto.
Genau.
Das ist interessant, weil ich dachte immer, die größten Erfindungen der Menschheit, neben den Chinesen, die uns das Papiergeld, das Feuer und die Detonation geschenkt haben, haben die Norddeutschen erfunden, nämlich die Hose ohne Strümpfe direkt dran, die ja weltweit sich durchgesetzt hat als Kleidung. Und das Plattdeutsche als Weltsprache in Form von Englisch. Also das ist, wir haben eigentlich alles Wichtige geschenkt. Und die Amis haben aber durch die Populärkultur natürlich auch Filme haben wir natürlich vergessen. Das ist ja überall.
Fernsehen. Netflix, ja. Amazon Prime, guck sie, aber alle glotzen das Zeug heute und sie haben sich da komplett ausgebreitet. Und ja, da hast du recht. Also das wundert mich auch. Das wird halt nicht irgendwie nicht gut gehießen, dass du ihre gesamte Kultur übernommen hast. Ich hatte so eine interessante Diskussion, hatte ich, als Notre Dame abgebrannt ist. Mhm. So die meisten Amerikaner, endlich ist das alte Scheißhaus weg. Jetzt reißt es ab und baut da mal eine moderne Kirche hin. Ne?
Ja, so also aus Pappe, wie die das so machen. Ja, damit so der Hurricane auch was zu fressen kriegt. Genau, ja.
Ich habe jetzt in Paris noch nicht so viele Hurricanes durchziehen sehen. Aber das war dann so dieser Tenor. Ne? Mhm. Endlich ist das alte Scheißhaus weg. Jetzt könnt ihr mal was Modernes bauen. Müsst ihr euch nicht mal um den alten Dreck kümmern. Also das ist so, das merkst du auch halt so, so Kultur. Ne? In Amerika, wenn du da durch eine Stadt gehst, dann hängt an so einem Laden in Business since 35 years. Oh, und dann denkst du, wow, 35 Jahre der Laden schon. Wo du dann hier sagst, ja, pass auf, wir haben hier auch Business seit 300 Jahren in im Geschäft. Und auch so, wenn sie dann so gucken, oh, dieses Haus ist 1903 gebaut. Ja, wir haben auch Häuser, die sind 1309 gebaut.
Meins ist 1903 gebaut, in dem ich wohne. Welchen Amerika, welcher der Hit?
Ja, genau, da wärst du schon Kulturgut. In Amerika würdest du zum Kulturgut erklärt, ja. Nee, aber das, also ich verstehe es halt auch nicht. Also sie erwarten es, glaube ich, irgendwie. Sie können sich auch nicht vorstellen, dass es andere Sachen gibt. Das ist so was, was ich auch immer erlebt habe, wenn du dann erzählst von Dingen, die anders sind in Amerika, das können sie sich nicht vorstellen. Es gibt ja so, wenn du so bei Instagram guckst oder so, gibt es ja immer diese amerikanischen Touristen oder Amerikaner, die hier für ein Jahr leben, meist dann irgendwo um Rammstein Airbase rum, die dann in den Supermarkt gehen und diese ganz erstaunten Filme drehen, wenn sie auf einmal vor dem Bierregal im Supermarkt stehen und da 350 verschiedene Biersorten stehen oder wenn sie die Schokolade in 300 verschiedenen Sorten finden, wo du bei denen nur so ein komisches Zeug kriegst, was unessbar ist.
Ich habe so ein paar Videoblogs mal gesehen von Leuten, also meistens Austauschstudenten oder Au Pairs, die hier gelebt haben, die sagen in ihren Videoblogs, was sie ihren Freunden nach Hause schicken, das nach Amerika. Das ist Knickknacks und Tampons. Das zieht sich da bei den Frauen komplett durch. Knickknacks gibt es in den USA anscheinend nicht. Also diese mit Suchtkram umzuckerten Erdnüsse sind das, glaube ich.
Ja, aber da haben die auch selber genug.
Das haben die und eben Tampons. Die gibt es ja da nur in 3 Meter Länge mit Einfuhrstab. Und das finden die alles ganz ziemlich doof.
Mhm. Ja. Ja, gut, also jeder, wie es will.
Die Engländer zum Beispiel exportieren Fensterbeschläge hauptsächlich nach England. Das leuchtet mir sofort ein.
Okay, ja, also ich habe selber meine Zeit.
Dusche, doch, ist auch amerikanische Duschen.
Ja?
Duschköpfe werden auch exportiert.
Ja, aber möchtest du so eine komplette Plastikdusche zu Hause im Badezimmer haben aus Amerika?
Nein, ich möchte so auch nicht haben, die so ein C-Rohr mir die Schädeldecke wegbläst.
Ja, aber das hat Trump jetzt ja gemacht. Er hat ja die Faucets wieder aufgedreht.
Ja?
Man kann, da gab es doch diesen einen, also es gab wohl ein Gesetz zur Wassereinsparung in den USA. Ja. Und Trumps erste Amtshandlung war ja 950 verschiedene Dekrete zu unterzeichnen, von denen 949 illegal sind und jetzt in allen Gerichten gekippt werden. Und eins davon war halt auch das zum Wassersparen. Und dann hast du hinterher auf dem staatlichen Propagandasender der USA, Fox News, haben dann die Reporter Lobredende auf dieses Dekret gehalten, dass sie jetzt endlich wieder mit richtig Wasserdruck duschen können. Es war so lächerlich.
Aber so eine super Forderung. Also meinst du, hier eine Partei würde Prozente absahnen, wenn sie sagen, wir wollen den Wasserdruck erhöhen?
Ich glaube nicht.
Glaube nicht.
Ne? Nein, wir bauen uns das ja freiwillig ein. Ne? Also der Amerikaner scheint ja gezwungen zu werden, einen Wasserspar-Wasserhahn einzubauen. Wir kaufen das ja selber. Wir rennen ja in den Baumarkt, kaufen den Bohrer Hans Grohe irgendwas mit Durchsatz und was weiß ich nicht alles und freuen uns, wenn wir dann hinterher einen halben Kubikmeter Wasser im Jahr weniger verbrauchen.
Ja, der Deutsche will ja sich gerne selbst beweihräuchern, als derjenige, der irgendwie alles richtig macht.
Ja, auch selbst kasteien dafür. Ne? Das ist ja, wenn du in den USA gelebt hast, dann siehst du ja den Unterschied dabei. Dort wird alles verbraucht und umweltverpestet, was wir hier freiwillig nicht tun.
Der Amerikaner hält sich ja selbst für den Master of the Universe. Das heißt, und die Deutschen finden ihn darin ja auch gut. Also die ganze Obama-Liebe, die hier aus Deutschland kam, was fanden sie denn total lässig, den Typen? Und so können nur Amerikaner sein, weil sie wissen, sie sind durch die Natur dadurch begünstigt, dass sie in Amerika geboren wurden. Ne? Einerseits sind sie so cool wie sonst keiner, wenn man sich amerikanische Kriegsfilme anguckt. Das sind ja alles so Good Boys, die so mal eben außer Lameng die Nazis besiegen. Die Deutschen sind immer Trottel, also nicht irgendwie böse Nazis, sondern einfach doofe. Ja? Andererseits werden die Amerikaner natürlich auch gehasst von den Deutschen, weil sie wahrscheinlich auch aus Neid, weil sie so perfekt und lässig rüberkommen und dann sich in sowas werden wie Trump. Sehen die Amerikaner den Deutschen auch so in verschiedenen Rollen oder ist er einfach nur relativ der Eingeborene?
Ja, sie sehen den Deutschen schon differenziert. Das hängt mit dem Alter der Leute ab, von denen du redest. Wenn du die hast, die halt wirklich sich noch an Krieg und Krieg erinnern können, für die sind wir halt die bösen Nazis, die sie besiegen mussten. Bei den anderen, die sehen dich halt nur so mehr so als Ally an und dann kommen halt die Sachen wie, ihr dürft schon mit 16 Bier trinken. Da sind die natürlich sehr neidisch, weil ist ja erst ab 21 in den USA. In meiner Zeit, als ich in Detroit gewohnt habe, hast du dann jeden Abend, da ist ja die Ambassador Bridge, die mit Kanada verbindet, da kannst du dann so jeden Abend so die 19-jährigen Geburtstage, weil das legale Drinking Age in Kanada ist 19, so dann die 19-Jährigen zur Geburtstagsparty, da sind auch direkt so Casinos am Detroit River und dann haben die sich da halt die Mütze zugegossen mit 19 und sind dann johlend zurückgekommen. Das ist schon was sie halt toll finden. Und natürlich, ne, The German Autobahn, das ist ja, die deutschen Autohersteller nutzen ja auch als Werbung da drüben Autobahn approved. Ja. Du hast ja ganz oft, bei denen steht dann irgendwo ganz klein immer unten drunter Autobahn approved. Volkswagen hat das ganz lange gemacht, dass immer dran stand Autobahn approved. So, also das sind so die Dinge, die sie von hier und natürlich dann, ich sagte ja vorhin, die meisten assoziieren Deutschland mit Bayern. Solche Sachen wie Saufen auf dem Oktoberfest und den Bierkrug, was halt so lustig ist. Die haben mir dann immer alle erzählt, ja, ich habe auch einen Bierkrug und der Bierkrug in den USA wird einfach Stein genannt. Ja. Dann habe ich denen versucht zu erklären, Stein ist jetzt nicht das deutsche Wort für Bierkrug. Sie dachten, das habe ich gesagt, das heißt dann, das wäre das, was ihr sagt, ist Stone. Und dann so, nee, das heißt Stein, Bierstein, mein Bierstein. Sie sagten, nee, das heißt eigentlich Krug bei uns. Aber
wenn die das sagen, dann stimmt
das. Ja, dann stimmt das, ja. Die sind ja mehr als wir. Und wenn die das sagen, dann das ist schon klar. Das ist einfach Majority, also mehrheitsbestimmt, das Volksentscheid.
Ja, dieses kranke Verhältnis zur Sucht, ne, das ist ja auch so typisch amerikanisch. Ja. Ne? Also der angefangen mit der Prohibition, dass jetzt für Alkohol merkwürdig ist, dass man aus Papiertüten trinken muss, dieser heuchlerische Alkoholkonsum. Oder das ist genauso gut, die Freikörperkultur, diese einerseits dieses komplette Sexbesessene und andererseits Nipplegate, wenn irgendwo mal eine Brustwarze aus dem Kleid hervorbricht. Ne?
Ja, also mit diesem aus der Pappflasche trinken oder aus dem Papp, du nimmst ja die Flasche, steckst sie in so eine braune Plastiktüte und läufst dann wie so ein Obdachloser durch die Gegend, wenn du mal trinken willst. Das habe ich selber mal erlebt. Ich war mal in den USA auf Erprobung und da sind wir mit dem Auto gefahren. Wir mussten so 12 Stunden Auto fahren, waren 4 Leute im Auto, haben uns das dann eingeteilt in Touren. Ich war als Erster dran, bin die ersten 3 Stunden gefahren. Dann haben wir uns nach hinten gesessen und da stand halt so ein Cooler, also so eine Kühlbox mit lauter Bier. Und dann haben wir hinten angefangen, Bier zu saufen. Ja, irgendwann wurden wir von der Polizei angehalten. Es gibt eine Open Container Law, also das geht noch weiter. Du darfst keine offenen alkoholischen Getränke im Auto haben. Und wenn du einen 6er-Träger hast, oder da sind es ja meist 10er-Träger, und ein Ding raus ist, gilt das als Open Container. Du musst dann sofort die Pappe aus dem Fenster schmeißen, das ist ja okay da, das kann man da ja machen. Du reißt die Pappe dann davon weg, wenn dann 9 geschlossene Getränkedosen stehen, das ist okay. Aber es dürfen nicht 9 geschlossene Getränkedosen im Papiercontainer stehen. Also das ist relativ interessant. Und zu Nipplegate, ich habe ja 1,5 Jahre in Kalifornien gelebt und da gibt es das San Fernando Valley. Die größte Pornoindustrie der Welt ist im San Fernando Valley. Wir hatten da eine Werkstatt, in der wir teilweise gearbeitet haben und dann bist du halt so mittags zum Subway gegangen, hast dir so ein Baguette geholt und dann hast du halt diese ganzen Pornodarsteller, die dann auch so in ihrer Mittagspause eben mal vom Set dann einfach mal so zum Subway oder zum Italiener oder so gekommen sind. Das war halt auch sehr merkwürdig anzusehen, wenn du dann wirklich in diesem prüden Land, wo halt nichts erlaubt ist in der Öffentlichkeit, aber dann triffst du halt diese Leute, die da in der Pornoindustrie arbeiten und die sitzen dann da am Tisch und unterhalten sich, wie der Dreh gerade war. Das ist halt spannend, da bist du dann ganz ruhig und hörst einfach nur zu.
Das ist wieder sympathisch, ja.
Ja, das ist ganz angenehm, ja.
Also hier kannst du jahrelang in Hannover gelebt haben und hast nie Theresa Orlowski getroffen, sondern immer nur noch Margot Käßmann. Das ist einfach das Blöde an Deutschland.
Ja, ich hab beide getroffen, aber... Ich habe mal bei einer Klimaanlagenfirma in Hannover gearbeitet, ich sage jetzt den Namen nicht, da habe ich mal so ein Studiumspraktikum gemacht und die hatten eine Klimaanlage im Schneideraum von Video Theresa Orlowski und normal eine Wartung einer Klimaanlage dauert so 3-4 Stunden und die meiste Zeit verbringst du am Außengerät und der Ausströmer innen drin, das ist vielleicht eine Stunde, Filter raus, reinigen zu, bisschen Druck messen, fertig. Da hat es immer 6-7 Stunden gedauert, das Außengerät war in einer halben Stunde fertig.
Wir reden viel über, das haben wir eben schon erwähnt, wie die amerikanische Kultur ja auch in Deutschland alles dominiert, auch die großen amerikanischen Dienstleister und Fraßkonzerne, McDonald's bis hin zu den Silicon Valley, Apple und Amazon und so. Andererseits gibt es ja auch deutsche Konzerne, die in Amerika reüssieren, also zum Beispiel Aldi, die 140 Filialen pro Jahr öffnen. Und das andere ist mir aufgefallen, ich habe einen amerikanischen Film gesehen, wo ein Kurier kommt und es war nicht FedEx, sondern es war DHL. DHL ist mittlerweile weltgrößter Kurierdienstleister und wo man denkt, das ist doch ein typisches amerikanisches Gewerbe gewesen. Warum gerade die? Warum Aldi? Warum DHL?
Ja, also bei Aldi ist es so, bei Aldi in Amerika kauft die Unterschicht ein. In Amerika, also in Deutschland war es ja vor Corona so, wenn du einkaufen gegangen bist, musstest du immer artig deine Münze oder deinen Plastikchip oder alles reinstellen, konntest den Einkaufswagen mitnehmen. Dann unter Hygienevorschriften Corona hat man es weggelassen und scheint jetzt in den meisten Supermärkten auch festgestellt zu haben, dass die gar nicht so verschwinden, die Einkaufswagen. Ja. In den USA, der traditionelle Obdachlose, wenn man ihn so sieht, zieht ja immer mit seinem Einkaufswagen durch die Gegend. Mhm. Der hat ja immer alles in seinem Einkaufswagen, also werden Einkaufswagen geklaut. Aldi war der einzigste Supermarkt in den USA, den ich gesehen habe, wo du deinen Quarter reinstecken musstest, um den Einkaufswagen zu kriegen. Ja. Und dann konntest du auch wirklich sehen, wer dort einkauft, das war jemand, der kein Geld hatte. Ne? Also ich weiß nicht, ob Aldi Food Stamps, also die Bezugsscheine akzeptiert hat, aber das war wirklich die Unterschicht, die da einkauft und die Deutschen, die da wohnen. Weil die wussten dann, oh, Moser-Schokolade, das schmeckt besser als alles, was ich hier in den USA kriege. Das haben die da gekauft, aber ansonsten ist das zwar ein Erfolg, aber es ist ein Erfolg, der sich wirklich so unter Walmart anordnet. Ne?
Wer aber mehr Geld... Walmart hat ja zum Beispiel in Deutschland aufgegeben.
Ja, genau. Das das hat ja hier überhaupt nicht funktioniert. Ja,
das Konzept. Das Sortiment ist einfach auch zu groß. Ne?
Von den aber es geht ja weiter. Ne? Walmart, die ganzen Märkte wurden ja von Real übernommen. Real ist auch schon weg. Ja. Also du siehst, man sieht ja im deutschen Einzelhandel schon seit Jahren diesen Trend. Ich glaube, die einzige Marke, die wächst, ist Edeka aktuell.
Ja, Rewe auch. Also es gibt die 3, 4 großen Discounter, die wachsen.
Ja, aber der Markt, der wächst, ist nicht mehr der Riesensupermarkt auf der grünen Wiese, sondern es ist der bei dir eher in der Nähe ist, wo du in 5 Minuten hin kannst. Also wer auf dem Dorf wohnt, da wo man in 5 Minuten hinfahren kann, wer in der Stadt wohnt, wo man halt in 5 Minuten hingehen kann.
Es gibt
eine
ganz gruselige amerikanische Discounter-Kette, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, Dollars oder so ähnlich.
Dollar Tree.
Ja, also wo wirklich nur Abfall verkauft wird und garantiert krebsauslösende Popcorns für die Kinder.
Ja, aber das gibt es ja, also der Dollar Tree ist eigentlich das gleiche, was hier der Teddy oder Hardy ist. Das ist einfach eine Resteverwertung von anderen oder eine Resteverwertung von Waren, die nicht abgenommen werden von dem, der es eigentlich bestellt hat.
Ja, aber der Unterschied zu hier ist, neben dem Jawoll und dem Teddy gibt es 2 Straßen weiter noch einen richtigen Supermarkt und da gibt es dann 300 Kilometer nur diesen Kack.
Ja gut, das ist richtig. Ja. Das ist halt sehr... Das hast du halt, das kommt aber auch durch die Größe des Landes, ne?
Ja, aber als normaler Trailerpark kaputter bist du halt drauf angewiesen.
Ja, klar. Wenn gerade dein 78er Chevy mit Vergaserproblemen nicht anspringt oder du dir den Sprit nicht leisten kannst, weil er 7 Gallonen braucht, um ihn zu starten, dann ist klar, dann musst du da zu Fuß hingehen oder mit dem Einkaufswagen, den du das letzte Mal mitgenommen hast und kannst ihn dann da füllen.
Wie würdest du sagen, ist das Alltagsleben? Also erstmal überhaupt in den USA, denn die Alltagsbewältigung, ist die schwieriger, aufwendiger als hier?
Hängt halt auch wieder von der Bevölkerungsschicht ab. Aber nehmen wir mal so den Durchschnittsamerikaner, der einfach irgendwo arbeitet, zur Arbeit fährt und so. Das Leben dort ist in meinen Augen viel, viel stressiger als hier. Weil du musst, um dir irgendwie ein Eigentum zu erwerben, musst du viel höhere Schulden aufnehmen als hier. Du hast da die Hauspreise da drüben, du bezahlst ja für so einen Haufen Holz und Pappe, bezahlst du da ja in Los Angeles 800.000, eine Million und hast ein Haus mit vielleicht 150 Quadratmetern Wohnfläche mit ganz schlechter Ausstattung und das zahlen die ja erstmal ihr Leben lang ab und die Raten sind sehr hoch. Das amerikanische, alle sagen ja immer amerikanische Steuersystem, so wenig Steuern, die zahlen ja auch eine Steuer, also so eine Art Eigentumssteuer auf ihr Haus, die ist aufgeteilt auf 2-mal Summer- und Wintertax. Das ist ein Prozentsatz vom Wert. Also da zahlst du je nach Bundesstaat teilweise 10% deines Hauswerts als Steuer im Jahr. Und da kommen halt nochmal Riesensummen dazu. dann ist es da halt auch so, sie arbeiten meist beide, wenn es Partner sind, dann halt, wo kriege ich ein Daycare für meine Kinder her? Also die sind den ganzen Tag beschäftigt, durch die großen Distanzen sind sie aufs Auto angewiesen, öffentlichen Nahverkehr gibt's nicht oder nur rudimentär. Sie fahren halt den ganzen Tag mit dem Auto durch die Gegend und es ist also wirklich so, es nennt sich in Englisch so schön so constant struggle. Ne? Also die sind ständig damit beschäftigt, einfach ihr Leben zu organisieren. Das finde ich in Deutschland nicht so. Ne? Das ist hier ein bisschen relaxter.
Ja, und auch sozusagen die Vorruhestand, den wird es da gar nicht geben. Nicht so viel Urlaub, nicht so viel Krankheitstage. Yeah. Altersvorsorge, wie machen die das überhaupt?
Ja, das ist halt wieder, das ist so ein Punkt, der auch wieder ganz breit da drüben ist. Du hast Urlaubstagen, dort ist es so, dass du mehr Urlaubstage kriegst, je älter du bist. Ist ja eigentlich schon mal kein so schlechtes Konzept. Ich kann mich erinnern, ich hatte Mitarbeiter, die kurz vor der Rente standen, die hatten mehr Urlaub als ich mit meinem deutschen Vertrag. Ne? Sie hatten mehr als 30 Tage Urlaub im Jahr. Das ist schon mal okay. Und dann hängt es wirklich davon ab, bei was für einer Firma bist du, was ist diese Firma bereit für deine Rente zu investieren. Du hast halt nicht so die große staatliche Absicherung wie hier oder wo wir denken, dass wir eine große staatliche Absicherung durch ein Rentensystem haben. Das gibt es da nicht. Du bist da eher auf Privatinitiative angewiesen. Das Gleiche war auch bis vor 15 Jahren in der Krankenkasse. Wer viel Geld hatte, hatte eine Top-Krankenkasse, besser als privatversichert hier in Deutschland. Du hast $200-$300 im Monat bezahlt, die ganze Familie war versichert, du konntest dir Ärzte aussuchen, Kliniken aussuchen, es wurde alles bezahlt. Dann kam Herr Obama und hat gesagt, wir müssen jetzt noch die Arbeitslosen und die Geringverdiener mit in diese Versicherung aufnehmen. Und was dann passiert, ist ja klar, ne? Wenn ich eine Solidargemeinschaft um Leute erweitere, die nicht so viel dazu beitragen können, die aber auch meist dann höhere Leistungen erfordern, dann kostet das jetzt 1.000 und die können sich es auch nicht mehr aussuchen. Die haben also so etwas schlechtere Verhältnisse inzwischen als die gesetzliche Krankenkasse in Deutschland.
Ja, und in Deutschland ist das ja so aufgenommen worden, dass wir haben gar nicht verstanden, warum die Amis gegen Obamacare waren. Weil, also, kann man dagegen sein? Das ist eine tolle Idee.
Also einer der größten Punkte, ich habe einen guten Freund, der war jetzt auch letztes Jahr im September hier aus Amerika, der hat auch ganz klar gesagt, er will Trump, er ist kompletter Trump-Wähler und für ihn der Hauptgrund, warum er Trump wählt, ist diese Krankenversicherung.
Ja, ich würde mal sagen, wenn man hier eine Krankenversicherung, eine gesetzliche machen würde, die Leistungsempfänger ausschließt, die weniger als 500 Euro im Monat zahlen, die würden die hier auch reduzieren.
Ja, natürlich.
Das ist klar, weil Solidarität findet keiner gut, wenn er dafür einzahlen muss.
Ja, genau. Ja, das ist so. Vor allem, wenn man es anders kennengelernt hat. Ja. Wenn du aufwächst in einem System, wo du das quasi mit der Muttermilch kriegst, und dann ist das okay für dich. Aber wenn es dann sich über deine Zeit der Beteiligung ändert, dann wirst du halt bockig.
Genau, das ist das Problem gewesen.
Ja, richtig.
Was ist so das, was man als Deutscher, wenn man in den USA lebt, als erschreckendst empfindet, wenn man da so als Erster ist?
Also für mich, jetzt wird es natürlich ganz Stereotyp, für mich war das schlimm. Also Rassismus ist allgegenwärtig in den USA und es ist immer so, die Leute, die die Mehrheit haben, üben den Rassismus gegen die Leute aus, die Minderheit sind.
Ist egal, welche Farbe.
Egal, welche Farbe, egal wo du bist. Ne?
Ja, das ist doch mal ein schöner demokratischer Rassismus, könnte man das noch nennen.
Ja, genau, ja, so kann man es auch nennen. es hat einen Namen, es heißt Reverse Racism. Ja. Also es heißt, und wenn du dann halt irgendwo hinkommst, wo dann eine andere ethnische Mehrheit ist und du von dieser anderen ethnischen Mehrheit etwas brauchst. Ich kann mich erinnern, ich musste, als ich da nach Detroit gezogen bin, musste ich das Gas anmelden, dass ich mein Haus heizen kann. Und dann bin ich in so eine Detroit Energy Zentrale gegangen. Detroit ist sehr schwarz geprägt. Und dann saß ich da so vier Menschen gegenüber und wurde halt behandelt wie der letzte Dreck. Ne? Und das ist halt so, wenn du diese Erlebnisse machst, wenn du halt siehst, wie die es nicht schaffen, wirklich relaxed miteinander zu leben, sondern wirklich nur schaffen, in ihren Klicken relaxed miteinander zu nehmen. Das war für mich so eine der ganz großen Sachen. Und dann diese totale Überwachung Polizeistaat. Das ist ja hier, wann bist du das letzte Mal von der Polizei angehalten worden?
Als Jugendlicher.
Ja, genau, als Jugendlicher, als ich am Käfer die Auspuffrohre abgebaut habe, dass er lauter wurde. Ja. Aber danach irgendwie gar nicht mehr. Und da drüben ist das Standard. Ne? Der sitzt halt auch mit seiner Radarpistole da und dann hält er dich an und sagt, du zahlst jetzt $350 oder ich beschlagnahme dein Auto und verhafte dich. Und das kannst du dir dann halt aussuchen, was du tust. Und das ist halt, du hast ja da drüben verschiedene Polizeiorganisationen, du hast den County, du hast den State, du hast teilweise die City Police und alle stehen da und sind halt die Wegelagerer, die dich abziehen wollen. Das sind so die beiden schlimmsten Dinge. So der Rassismus, den ich erlebt habe, in beide Richtungen. Richtungen, auch halt von Weißen in Richtung Schwarze, Asiaten, Mexikaner, alles. Und halt dieser wirklich starke Polizeistaat.
Also sagen wir mal, dieser Reverse Racism, der fehlt in Deutschland mit als Erfahrung. Ne? Vielleicht sollte man einfach, also das erfährt man als Deutscher nur, wenn man in die Schweiz geht.
Ja, geh doch einfach mal im AfD-T-Shirt in den Türkenmarkt. Ja. Du kannst das, glaube ich, auch erleben.
Na, ich weiß nicht, jetzt haben 10% der Deutsch-Türken haben AfD gewählt. Also da bin ich mir nicht mehr so sicher.
Ja, aber sind ja nur 90 über. Du musst halt dahin gehen, wo die sind.
Ja. Aber als Deutscher in der Schweiz, das reicht an sich auch schon.
Ja, genau, ne? das.
Aber diese Erfahrung hat man als Deutscher natürlich nicht. Man hält sich hier für den Herrenmenschen und das andere sind Kanaken mehr oder weniger. Ja,
oder fahr nach Holland, da hast du es auch, wenn du mit älteren Holländern zusammen bist.
Ja, früher hatte ich, als Student hatte ich das immer, wenn man nach Frankreich wurde man als Nazi beschimpft. Ich fand das immer schön. Heutzutage wird man ja auch, glaube ich, in Frankreich auf Englisch angeredet, wird als normaler Deutscher gesehen.
Das hat sich wirklich. Ich war auch mal als Jugendlicher in Holland im Urlaub und da habe ich auch irgendwie an so einen Älteren geraten. Da war ich in Zandvoort auf einer Rennstrecke und habe irgendwo geparkt und dann kam der auf seinen Mofa da an und hat mir dann auch in Deutsch gesagt, dass ich da nicht parken darf und so. Da habe ich woanders geparkt, kam mal wieder auf seiner Mofa hinterher, da dürfte ich jetzt auch nicht parken. Und am Ende bin ich dann ins Fahrerlager gefahren, da war er wohl nicht für zuständig. Da
durfte ich fand es immer besser, als Nazi, es hatte was Ehrliches, als Nazi in Holland oder Frankreich beschimpft zu werden. In England wurde man als Nazi gelobt immer, weil die den Zweiten Weltkrieg eher so als sportliche Auseinandersetzung empfanden. Und in Polen bin ich mal mit dem BMW gespannt durchgefahren und die Polen riefen von der Seite, Hitler gut!
Ja. Also
das habe ich
in Mexiko erlebt. Ich habe in Mexiko das erlebt, da bin ich mal mit dem Taxi gefahren, dann kam der auch zu mir, Deutschland, Hitler, gute Mann und so. Ja. Da habe ich es auch erlebt. Also in England habe ich es andersrum erlebt. Ich habe auch mal eine Zeit lang in England gelebt und gearbeitet. Wenn du mit irgendwem wohin gegangen bist, ist dann immer, it's a German, no jokes about the war.
Ja.
Das musst du denen dann aber sagen, nee, pass mal auf, ich sehe das, relax, da könnt ihr ruhig machen, ich rege mich da nicht auf, ne?
Dieser deutsche Soldat, der am D-Day nochmal 1600 Soldaten erschossen hat, der ist in England ja gefeiert worden.
Ja, genau.
Das ist hier nicht so ganz vorstellbar.
Ja, aber genauso wird ja auch der gefeiert, der Hunderttausende mit seinen Bombenangriffen zu einer Zeit getötet
Harris,
die nicht mehr nötig waren. Ne?
Das ist generell.
Also ich sag mal so Hamburg, Dresden und so sind ja eigentlich alles Dinge, die nicht mehr nötig gewesen wären.
Die sehen das halt eben wie so ein Sport.
Sportlich, ja, genau.
Ja, so wie The Big Game, ja.
Ja, genau. War jetzt halt nicht in Wembley, haben sich einen anderen Playground gesucht und da ging das dann los, ja.
Du hast noch eine zweite Seite in Amerika verlebt. Dazu wechseln wir jetzt mal den Gesprächspartner und jetzt kommt Tina Voss, die empathische Interviewerin.
Oliver, in unserem normalen Leben wären wir beide uns nicht begegnet. Ich habe ein regionales Unternehmen in Hannover. Du warst ein bisschen ein Weltenbummler, warst in den USA. Und wir haben ja schon in dem Teil mit Dietmar gehört, du hast da 4,5 Jahre ganz gerne und freiwillig gelebt. Und danach passierte etwas, wo du nicht mehr ganz freiwillig da warst. Und diesen Part übernehme ich gerne. Magst du mal erzählen, was da passiert ist?
Erst noch ganz kurz. Ich denke, wir waren schon mal am gleichen Ort in unserem Leben öfter. Allerdings hast du in der VIP-Lounge gesessen und ich habe in der Nordkurve gestanden.
Gut, in der Nordkurve war ich nie.
Ja, genau. Deswegen denke ich schon, dass wir schon mal in unserem Leben am gleichen Ort waren. Also was ist da passiert, ist ja eigentlich hinlänglich bekannt. Ich habe für Volkswagen in Amerika die Zulassung und das Umweltbüro geleitet und ich wurde Anfang 2017 verhaftet im Zusammenhang mit dem Dieselskandal und dann zu 7 Jahren Haft in den USA verurteilt, von denen ich dann halt 4 Jahre abgesessen habe.
Das Spannende an der Stelle ist ja, wir haben beide ein Thema mit dem Dieselskandal gehabt. Also ich habe damals für die Automobilzulieferer geliefert und Personal geliefert und wir stürzten dann ziemlich ab, als das alles einbrach. Aber für dich war das natürlich deutlich schlimmer. Wie hast du das erlebt? Also ich hatte Umsatzeinbrüche und bei dir hat das Ganze
Ja, ich hatte auch Umsatzeinbrüche. da können wir uns dann die Hand reichen. Ich weiß nicht, ob deine auch auf Null gegangen sind, deine Umsatzeinbrüche.
Nein, Gott sei Dank gab es bei mir
dann
noch was anderes.
Und du dann auch auf hohe Schadensersätze verklagt wurdest, das weiß ich jetzt nicht. Aber wie habe ich es erlebt? Ich habe es ja schon öfter erzählt. Angefangen hat das Ganze im Januar 2017, ich war mit meiner Frau im Urlaub, wir waren erst in Kuba, sind dann in die USA zurückgeflogen und in den USA, eine Stunde vor unserem Abflug, bin ich in der Flughafen, also in der Delta Lounge, nochmal auf Klo gegangen und wurde dann wirklich in der Toilette von 8 Beamten verhaftet. Ich habe es gerade geschafft, die Hose wieder hochzuziehen und dann wurde ich halt verhaftet.
Also die haben dir da aufgelauert? Oder?
Nee, die sind reingekommen. Die müssen also schon lange in dieser Lounge gesessen haben und müssen geguckt haben, wo ich bin. Und dann haben sie wohl gesehen, dass ich auf Toilette gehe. Und dann haben sie mich halt auf der Toilette, sie wollten mich wahrscheinlich nicht da in der Öffentlichkeit in der Lounge verhaften. Vielleicht hätten sie mich auch, wenn wir rausgegangen sind zum Flugzeug, dann auf dem Weg verhaftet.
Also haben die dich irgendwie beschattet, während du
nehme ich mal an, aber ja. ich hab's nicht mitgekriegt. Was ich habe, ich war am Tag davor in einem Automuseum. Wenn ich mir heute die Bilder aus diesem Automuseum angucke, sind da so Leute, die so um uns rumlaufen, wo ich sage, naja, ob das jetzt so welche sind, die sich so ein Automuseum angucken, weiß ich jetzt auch nicht. Also es ist durchaus möglich, dass ich länger beschattet wurde. Ich weiß es aber nicht genau.
Wie lange warst du schon raus aus den USA, als du dann im Urlaub da warst?
Also ich bin im März 2015 aus den USA hierhin zurückgekommen, beruflich, war dann aber noch einige Male zu Terminen mit Behörden in den USA. War auch im Jahr davor für meinen Weihnachtsurlaub in den USA, also von 15 auf 16. Und hatte auch vom Staatsanwalt eigentlich Reisefreiheit zugesichert gekriegt.
Das sind ja dann Themen, die dir da passiert sind, wie fühlt man sich, wenn man quasi die Hose hochgezogen hat und es stehen 8 Leute vor ein und du weißt, hier läuft was ganz schief?
In den USA läuft der Anklageprozess so, dass der Staatsanwalt vor eine sogenannte Grand Jury geht. Und dort stellt er seine Anklage vor und diese Grand Jury, wie 12 Geschworene, wie man es kennt, müssen darüber entscheiden, ob diese Anklage zugelassen wird oder nicht. Und für diese Grand Jury werden auch Zeugen gehört. Und es bestand durchaus die Möglichkeit, das war die Zeit, wo die Anklage gegen VW vorbereitet wurde. Und es bestand durchaus die Möglichkeit, dass ich vor so eine Grand Jury geladen werde und da wirst du vorher in Schutzhaft genommen.
Wäre eine Möglichkeit gewesen.
Also das war so, der erste Moment, wo die reinkamen, dachte ich, das ist dann so.
Die verhaften mich als Zeugen sozusagen.
Die verhaften mich als Zeugen. Und als er dann aber so erzählte, warum er mich denn verhaftet, dachte ich, das passt jetzt aber gar nicht zu Zeuge, was du mir da gerade erzählst. Und dann war mir halt schon klar, dass es was anderes ist. Und dann war das halt so eine ewige Odyssee nachts. Dann war der Computer im Gefängnis kaputt. Ich konnte nicht aufgenommen werden. Ich wurde erst in die ersten Nacht in so ein anderes Gefängnis gebracht. Und da hat mir dann die Frau, die mich aufgenommen hat, gesagt, dass ich ja wegen ganz schlimmer Sachen angeklagt bin. Und dann habe ich die erste Nacht halt in dem Gefängnis verbracht, bin den nächsten Tag in ein Bundesgefängnis transferiert worden. Und dann waren aber meine Anwälte auch relativ schnell da. Also ich bin ja nur aufgrund eines Haftbefehls, aufgrund einer eidesstattlichen Erklärung verhaftet worden. Eine Anklageschrift gab es zu der Zeit noch gar nicht.
Wo war deine Familie dann in der Zeit?
Also meine Frau war dabei, als ich verhaftet wurde. Also sie war jetzt nicht mit auf Klo, aber sie war damit in der Flughafen-Lounge. Sie ist dann auch in den USA geblieben. Also sie ist nicht zurückgeflogen. Die war halt da und ja.
Durfte sie zu dir oder?
Ja, klar. Also das muss man jetzt sagen. Es kommt ja wahrscheinlich dann noch die Frage irgendwann zu Gefängnissystemen. Im amerikanischen Gefängnissystem gibt es sehr, sehr viele Besuchmöglichkeiten. Das ist komplett anders als das deutsche System.
Wie hast du das Rechtssystem empfunden in dem Prozess? Weil immer dann, das Rechtssystem
das
an
was?
Sich. Okay, damit ist die Frage auch ganz gut beantwortet.
Ja.
Weil immer, wenn ich mal einen amerikanischen Film sehe, es gibt ja ziemlich viele Gerichtsthriller, was daran liegt, dass das amerikanische Gerichtssystem sehr viel mehr hergibt für einen guten Film, aber wahrscheinlich nicht immer für Gerechtigkeit.
Also ist auch so mein Eindruck, du kannst dir angucken, was und wen du willst, wenn du solche großen Prozesse anguckst, da geht es mehr um Publicity und um Exempel statuieren, als dass es wirklich darum geht, Tatsachen auf den Grund zu gehen. Du hast man muss jetzt anführen, in den USA gibt es 3 Gerichtssysteme. Du hast die County, du hast den State, das Bundesland, also so wie in Deutschland, die Justiz ist Ländersache und du hast aber auch ein Bundessystem, was für die gesamte USA gilt. Und
also wie bei uns der Bundesgerichtshof.
Nee, da kann ja da wird ja niemand angeklagt.
Nee, da kommst du
erst
ganz am Ende
erst in den letzten Berufungsverfahren du dahin. In den USA gibt es diese 3 völlig separat und auch das höchste. Es gibt nicht nur einen Supreme Court für den Bund, es gibt auch einen Supreme Court für jedes Land. Also 50 Bundesstaaten der USA haben jeweils alle einen eigenen Supreme Court. Und da ist es halt so, es hängt halt auch vom Verbrechen ab, wo du angeklagt wirst. Das Verbrechen, dem ich bezichtigt wurde, ist nur anklagefähig vor Bundesgerichten.
Weil die Schadenssumme so hoch war?
Nee, weil es eine Verschwörung zum Betrug war, eine Sache, die es überhaupt nicht gibt in Deutschland zum Beispiel, die es aber auch in den amerikanischen Bundesstaaten nicht gibt. Da gibt es einen Betrug, aber keine Verschwörung zum Betrug.
Wie hast du die Zeit dann vor Gericht erlebt? Wie lange gingen die Prozesse?
Also es gab gar keine Prozesse. Das wäre jetzt das Nächste, was ich erzählt hätte. 90% der Leute oder über 90% der Leute, die vor Bundesgefängnissen angeklagt sind.
Vor Bundesgerichten?
Vor Bundesgerichten angeklagt sind, gehen den sogenannten Plea Deal ein. Also so diese Vereinbarung, wo immer hier in Deutschland die Diskussion ist, gibt es Vereinbarungen, gibt es nicht, ist in den USA Standard. Ich wurde ja angeklagt mit der Strafandrohung von 169 Jahren Gefängnis. Und wenn du dann in einen Prozess gehst, das waren 7 Anklagepunkte von 2 bis 20 Jahren und dann aufsummiert. Und wenn du in einen Prozess gehst in den USA und du verlierst in einem Anklagepunkt, egal welchem, kann die ganze Strafe angewendet werden.
Ach. So, das hört sich für mich erstmal nicht ganz gerecht an.
Ja, genau. Also das ist also, bei mir hat ja gesagt, ich hatte Punkte mit 20 Jahren, das war ein reiner Betrug und es waren halt Sachen auch mit 2 Jahren wegen falscher Aussage gegenüber irgendwelchen Behörden. Mhm. Und wenn ich jetzt in den 2 Jahren schuldig gesprochen geworden wäre.
Hätte
ich vielleicht nicht 169, aber 20 oder so standen dann da im Raum. So, dass man dann, also ich habe lange... Ich bin ja im Januar verhaftet worden. Ich sag mal so, bis Juni, Juli bin ich noch davon ausgegangen, dass ich da in einen Prozess gehe. Dass ich dachte, ich könnte relativ gut meine Unschuld beweisen. Und dann kam halt diese Diskussion, ja pass mal auf, selbst wenn du einen von diesen Punkten verlierst, kann das sein, dass du hier länger ins Gefängnis gehst. Da haben wir so, das ist ja mal auch blöde, ne? Da müssen wir jetzt mal gucken, was wir tun können.
Wo kamen deine Anwälte her? Weil nicht jeder sagt ja, ich habe da jetzt auch schon 2, 3 Anwälte.
Ja, die Anwälte kamen schon vorher da. Es gab vorher schon Vorladungen für mich vor US-Gerichte, denen ich aber nicht Folge geleistet bin. Musst du als Deutscher nicht. Aber ich hatte halt amerikanische Anwälte, die Vertretung für mich vor diesen Gerichten genommen haben.
Die kanntest du schon aus dem Verfahren.
Die
kannte
ich schon, aber die musste ich dann im Prozess wechseln, weil die Prozesse, die ich hatte, waren aus New York. Diese ersten Verfahren gegen VW haben in New York begonnen. Im State New York, also nicht kein Bundesgericht in New York, sondern eins des Landes. Und da hatte ich halt Anwälte, die dort akkreditiert waren. Und dann ist der Prozess ja vor ein Bundesgericht in Detroit gegangen. Und da brauchst du dann halt Anwälte, die dort akkreditiert sind. Und die auch den lokalen Richter besser kennen und all sowas. Da habe ich dann also mittendrin einmal die Anwälte wechseln müssen, dass ich dann andere hatte.
Weil sie müssen den Richter ja auch kennen, um zu wissen, das ist ein harter Hund, der zieht
das
durch.
Ja, ist es ja. Also das ist es ja. Es gibt ja genug Kommentare im Internet über diesen Richter, wo dann gesagt wird, oh, das ist dein Richter, du tust mir leid. Also er wird als der härteste Richter am Bundesgericht Detroit bezeichnet.
Also der Ronald Schill von der USA. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst.
Der war doch aber auch so, war das nicht so ein AfD-Vorgänger aus Hamburg?
Im Grunde ja. Der hatte so eine eigene Partei und der hatte auch gerne Exempel statuiert.
Ja, genau. Also das ist, wie gesagt, was ich halt so witzig fand, dann in der Urteilsbegründung gegen mich hat er gesagt, ja, er muss ja die volle Härte des Rechts gegen mich anwenden, weil ich habe das ja versucht, um Karriere zu machen bei VW und so weiter. Kurz danach wurde er zum obersten Richter des Gerichts befördert, wo ich sagte, okay, gucken wir mal, wer hier Karriere gemacht hat.
Er musste dich so verurteilen, damit er Karriere macht.
Genau,
ne? Ja,
genau. Das war also so.
Wie lange ging das Verfahren?
Also es war ja kein Verfahren.
Oder wie lange ging das?
Ich bin so ein Plea-Deal eingegangen und im August habe ich dann diesen Plea-Deal eingereicht.
Also von Januar bis August
Habe ich in Untersuchungshaft, danach auch noch, habe ich in Untersuchungshaft gesessen. Untersuchungshaft ist nicht witzig, weil das ist höchste Sicherheitsstufe und je nachdem, wie groß das Untersuchungsgefängnis ist, sitzt du halt mit allem zusammen. Also ich habe einen albanischen Auftragskiller kennengelernt und all solche Menschen, irgendwelche Druglords und so, die hat man alle kennengelernt.
Also es waren dann, sind das Sammelzellen oder wie stelle ich mir das so?
In Untersuchungshaft sind es keine Sammelzellen, da sind es 2-Mann-Zellen. Und du darfst immer noch mehr raus als im deutschen Gefängnis, aber die Restriktionen, was du besitzen darfst und so, sind sehr gering, sind sehr hoch im Untersuchungsgefängnis.
Da warst du dann im Prinzip ja 8 Monate?
Nee, ich war ein Jahr da.
Ein Jahr.
Also ich bin in Miami verhaftet worden, habe die erste Nacht in Fort Lauderdale im County Jail verbracht, habe dann ungefähr 3 Wochen in Miami gesessen, bin dann von Miami nach über Oklahoma nach Detroit verlegt. Eine
völlig andere USA-Reise, als man sie eigentlich machen sollte.
Ja, und das ist auch, ich sag mal, viele von uns haben ja Con Air gesehen. Wir hatten ja vorhin das Thema amerikanische Filme und sowas. Es gibt ja diesen Film Con Air mit Nicolas Cage. Es ist nicht ganz so, aber fast so.
Damit hast du meine Abend-Fernsehprogramm jetzt gestaltet, weil ich habe Con Air noch nicht gesehen. Ich kenne aber jetzt, wenn du sagst, das ist etwas, da kann ich es besser verstehen, dann bin ich sofort dabei.
Also das ist komplett übertrieben, aber es ist schon so, das sind ja die Marshals, die sogenannten, die dafür zuständig sind. Die Marshals besitzen eigene Flugzeuge. Und mit diesen Flugzeugen werden Bundesgefangene in den USA rumgeflogen. Und quasi das DHL-Zentrum für die Gefangenen ist in Oklahoma am Flughafen. Das ist direkt an einer Runway. Mhm. Du landest an einem Gate und gehst vom Flugzeug ins Gefängnis. Wenn du dir auf Google diesen Flughafen Oklahoma
anguckst. Also so eine Art Drive-In oder Fly-In.
Fly-In. Also es ist dann kein Kreuzschiff, wenn das mal reingeht. Mhm. Ne? Auch wenn andere hier in dem Podcast Kreuzfahrtschiffe als Gefängnisse im Wasser bezeichnen. Oder Plattenbauten im Wasser.
Ja, nein, aber das ist mehr so ein Luxusgefängnis.
Ja. Und also du gehst direkt in dieses Gefängnis und von da wirst du dann weiter verschickt. Also alle Bundesgefangenen gehen über dieses Gefängnis. Da war ich dann 3 Wochen. Und dann bin ich weiter nach Detroit, habe in Detroit auch mehrere County Jails kennengelernt, bis ich dann in das Bundesuntersuchungsgefängnis.
Wie ist so ein Aufnahmeverfahren? Wie fühlt sich das an? Also du bist ja quasi entmachtet, entrechtet und komplett in der Hand eines im Prinzip fremden Justizsystems. Das macht ja was mit einem.
Also das Erniedrigendste, was ich da erlebt habe, war die Läusedusche.
Das klingt auch so, ja.
Ja, da musst du dich mit so einer stinkenden Zeug einschmieren, komplett. Und muss dann duschen. Natürlich irgendwie aus irgendeinem Grund, das war warme Wasser gerade mal wieder ausgefallen. Und dann musstest du dich da duschen.
Wah.
Also das ist so, ja.
Ja. Und vor jedem Gefängnis?
Nein, das war nur in einem County Jail. Sonst ist die Aufnahmeprozedur fast immer die gleiche. Du kommst in das Gefängnis, du sprichst mit einem Arzt, du sprichst mit einem Psychologen. Da habe ich dann auch gelernt, nie dem Psychologen sagen, dass du irgendwelche Bedenken hast.
Warum? Was passiert dann?
Kommt gleich. Das habe ich einmal gemacht. Du kriegst so einen Fragebogen, den du ankreuzen musst. Und da war dann einmal, da habe ich irgendwie die Frage ist, ob ich unsicher bin oder so. Habe ich gesagt, ja, kommst jetzt ja mal in ein neues Gefängnis, weißt nicht, wie es aussieht. Habe ich ja angekreuzt. Das war blöde. Danach hatte ich viele Gespräche mit der Gefängnispsychologin. Habe sie dann aber relativ schnell überzeugen können, dass es mir doch ganz gut geht.
Also war das da eine Suizidgefahr oder was?
Ja, also so haben die das halt gedacht, dass ich da irgendwas mir antue. Und die meisten, die dann bei ihr in Behandlung waren, haben dann hinterher irgendwelche Pillen gekriegt und dann wurden sie nicht wieder gesehen. Die waren dann ruhig den Rest der Zeit.
Oh, aber du hast sie überzeugt, dass...
Ich habe sie überzeugt, dass ich die
Unsicherheit eher aufgrund der Unterbringung...
Genau, aufgrund der Tatsache, dass ich wohin komme, wo ich das noch nicht kenne. Dass ich im Gegensatz zu vielen anderen Kunden hier nicht ein Valued Returning Customer bin.
Ist auch ein schönes Wort dafür.
Ja, mhm. Ja.
Und du bist dann von der Untersuchungshaft, die ungefähr ein Jahr war. Wohin kamst du dann?
Also ich habe den größten Teil der Untersuchungshaft in dem Untersuchungsgefängnis in Milan, Michigan verbracht. Mhm. Milan, Michigan ist in der Nähe von Ann Arbor, große Universitätsstadt, dann wieder Nähe Detroit.
Also wenn wir jetzt mal Sterne verteilen würden, also in Hotelkategorien, was war der am wenigsten schlimmste Aufenthalt? Wo würdest du sagen?
Das war das Bundesgefängnis in Milan.
Wo du auch am längsten warst.
Wo ich dann am längsten war und da dann, also ich bin dann nach der Verurteilung, die Verurteilung war im Dezember, ich wurde einen Monat später in das Gefängnis verlegt und da war ich dann erst in so einem Schlafsaal, in so einem 120-Mann-Schlafsaal. Das war jetzt nicht so schön, aber...
Wie stelle ich mir da so eine Nacht vor?
Laut.
Aber hattest du das Gefühl der Unsicherheit, Gefahr?
Nein,
passiert hier was?
Nein. Also das ist, es gibt im Gefängnis so ein ganz klares Ranking-System der Insassen. Die unterste Kategorie sind irgendwas, die mit, also Kinder.
Frauen, Kinder.
Frauen gar nicht mal so, eher Kinder. Mhm. Die da irgendwen belästigt haben oder angefasst haben oder sonst was damit. Das ist wirklich so die unterste Kategorie.
Ist im Prinzip ja wie in Deutschland.
Ja, genau, ist hier genauso. Das nächste sind dann die mit der Staatsanwaltschaft zusammengearbeitet haben.
Oh.
Das steht in deinen Papieren. Da gibt es ein sogenanntes 5K1-Formular. Wenn du mit der Staatsanwaltschaft zusammengearbeitet hast, kriegst du Haftreduktion. Dann wirst du nicht zu vollem verurteilt. Es sei denn, du hast Richter Cox in Detroit. Wirst du nicht zum vollen verurteilt. Und das steht in deinen Unterlagen. Deine Unterlagen sind öffentlich einsehbar.
Achso, ich wollte gerade fragen, wer kann die eigentlich sehen?
Jeder. Also wenn ich jetzt wissen will, wenn da kommt ein neuer Gefangener ins Gefängnis, dann rufe ich kurz zu Hause an und sage, check mal, was der für Daten hat.
Ah, ein Kinderschänder, den machen wir fertig.
Genau, und dann, also so läuft das da. Und auch wenn oft in der deutschen Presse steht, ich habe mit der Staatsanwaltschaft zusammengearbeitet, ich habe es nicht, ich habe es abgelehnt. Wir hatten die Gespräche und mir wurde dann ein Skript vorgelegt, was meine Zeugenaussage sein sollte, was ich sagen sollte. Und das habe ich mir dann durchgelesen und gesagt, pass auf, das kann ich nicht sagen. Das geht, ich bin
A, weil es nicht stimmt und B, weil es
sagen wir mal, ich will nicht sagen, es stimmt nicht, es passte nicht zu meiner Erinnerung. Sagen wir es mal so.
Ja.
Ob das vielleicht stimmt, lass mal dahingestellt sein. Es passt nicht zu dem, wie ich mich an alles erinnert habe.
Und das
hätte
dir die nächsten 4 Jahre zur Hölle gemacht.
Genau. Das ist, es gibt ja noch einen zweiten, der im Rahmen des Dieselskandals auch verurteilt wurde. James. Und James hat das gemacht. Der hat mit der Staatsanwaltschaft zusammengearbeitet. James wurde auf eigenen Wunsch in ein Privatgefängnis in Kalifornien verlegt. Privatgefängnisse sind immer für Ausländer, die danach abgeschoben werden. Mhm. So, wer sitzt in einem Privatgefängnis?
Das klingt irgendwie erstmal netter als ein staatliches.
Nee, wer sitzt in einem Privatgefängnis in Kalifornien? MS-13 und die ganzen mexikanischen Gangs sitzen da vor ihrer Abschiebung. So, wenn die Bengels jetzt rausfinden, dass du so einen Eintrag in deinen Unterlagen hast, hast du nicht viel Spaß im Gefängnis. Ich habe mit ihm noch nicht geredet, aber es gibt ein Interview mit seinem Anwalt. Da sagt der Anwalt, dass die Haft sehr, sehr schwer war für ihn.
Er ist raus, ne?
Ja, der ist weit vor mir rausgekommen. Ja. Und da gibt es so ein Interview mit ihm und ich nehme an, dass es James passiert. Dass er halt in dieses Gefängnis gekommen ist und dann irgendwelche mexikanischen Gangmember haben halt seine Unterlagen gesehen und dann musste er darunter leiden. Das nehme ich an, dass das passiert ist.
Also war es klug zu sagen, ich unterschreibe das nicht, ich habe nicht mit der Staatsanwaltschaft zusammengearbeitet. Also
das hat mir dann geholfen. Ich habe 5 Monate in diesem Schlafsaal gewohnt oder in zwei unterschiedlichen. Ja. Und dann gab es im Gefängnis so eine Art, ich nenne es mal Belohnungssystem, wenn du dich vernünftig benommen
deswegen
hast.
Deswegen wollte ich gerade fragen, wonach richtet sich, wo du schläfst?
Genau, danach richtet sich, wo du schläfst. Und dann bin ich es gab ein Programm für so ein Glaubensprogramm. Da ist eine Zelle frei gewesen. Da bin ich dann in eine Zwei-Mann-Zelle. Da bin ich dann zuerst mit einem Schwarzen in der Zwei-Mann-Zelle gewesen. Da sind wir wieder bei dem Thema Reverse Racism. Das hat nicht so gut geklappt. Und dann wurde bei einem...
Was heißt übersetzt, hat nicht gut geklappt?
Ja, wir haben uns nur gezofft und dass wir uns nicht an die Gurgel gegangen sind. Da waren wir beide erwachsen genug zu. Ja. Aber sonst hatten wir völlig andere Meinungen zu allem und wie man sich verhalten soll und so weiter. Das Problem ist halt immer, der mit einzieht, ist der sich den Regeln der Zelle anpassen muss.
Mhm.
So, und das war da halt mein Problem, dass er dann halt sich irgendwelche Sachen ausgedacht hat, wo man halt sagt, nee, pass auf, das geht jetzt mal alles nicht. Und dann danach wurde bei einem Hells Angel das Bett frei, das zweite. Dann habe ich über 2 Jahre mit diesem Hells Angel zusammen gewohnt. Und das wäre jetzt das, wo ich, wenn ich 5 Sterne verteilen muss, würde ich die für die Zeit verteilen.
Was macht es aus? Was macht das Leben mit einem Hells Angels aus?
Nein, das war gar nicht das Leben mit dem Hells Angel. Also das erste war halt, wir haben uns relativ gut vertragen. Dann dadurch, dass er Hells Angel war und ich halt auch nicht irgendwelche Einträge hatte, sondern einfach nur ein normaler Strafgefangener war, hatten wir nichts auszustehen im Gefängnis.
Mhm.
Ne, also da kam keiner, der irgendwas von uns wollte oder sowas. Dann habe ich in der Zeit, also ich habe vorher schon angefangen, ich habe im Gefängnis gearbeitet in den USA. In den USA ist Arbeiten im Gefängnis freiwillig.
Was hast du getan?
Ich habe im Werkzeugbau der Möbelfabrik gearbeitet. Also sie haben eine Möbelfabrik da für Metallmöbel. Und der Werkzeugbau hat neue CNC-Maschinen gekriegt. Und es ging halt darum, die anderen Gefangenen in CNC-Maschinen zu unterrichten. Das habe ich dann gemacht. Ich habe die halt aufgebaut, habe die in Betrieb genommen und habe dann die Gefangenen an diesen Maschinen unterrichtet. So, das war so meine Tätigkeit und das war halt auch relativ, das lenkt dich halt völlig ab. Du gehst morgens um 6.40 Uhr fängt die Arbeit an. Das ist, als wenn du aus dem Gefängnis rausgehst. Du vergisst bei der Arbeit, weil es halt auch wirklich eine interessante, herausfordernde Arbeit war, vergisst du, dass du im Gefängnis bist. Das muss man wirklich sagen. Und dann, du hast freiwillig jede Überstunde mitgenommen, die möglich war. Jede Überstunde
weil
freiwillig.
Weil alles andere wäre ja einfach zurück
in die
Zelle.
Genau, alles andere ist in die Zelle zurück. Ja. Aber selbst da ist es so, in den US-Gefängnissen, morgens um 6 wird die Tür vom Hafthaus aufgeschlossen. Die Zellen sind nachts nicht verschlossen. Also du kannst dich frei im ganzen Gebäude bewegen.
Macht das Probleme?
Ja, macht das. Wenn deine Strafakte entsprechend ist und andere das nicht mögen, macht dir das Probleme.
Ja.
Und dann hängt es vom Wachpersonal ab, ob das Wachpersonal...
Ob die wollen, dass du Probleme hast?
Genau, ob die warten, bis das Problem geklärt ist oder vorher eingreifen. Aber sonst macht das keine Probleme. Ne? Also du hast dann halt, du musst dann ab und zu mal da sein, wenn gezählt wird, ob noch alle Gefangenen da sind. Das ist dreimal am Tag, da musst du in deiner Zelle sein. Ansonsten kannst du dich von 6 bis 9 relativ frei auf dem, also 9 Uhr abends, relativ frei auf dem gesamten Gefängnisgelände bewegen. Du hast ein riesen, also man kann sich bei Google Maps angucken, das Gefängnis in Meilen. Du hast eine riesen Außenfläche, da ist so eine 600 Meter Laufstrecke drumrum. Da ist ein Footballfield, da ist ein Baseballfeld. Da sind 2 Volleyballfelder, da sind Tennisfelder, da ist alles Mögliche. Da ist halt dann hier das Fitnessstudio, die Weight Pit, ist im Sommer auch draußen. Das ist ein riesen Außengelände und da ist halt dann wirklich was los.
Du musst die Leute ja auch beschäftigen und die müssen etwas tun, die müssen sich auch abreagieren können, weil was machst du mit einem Haufen Männer, erwachsene Männer, die alle aufeinander hocken, die sich überwiegend auch wahrscheinlich nicht gerecht behandelt fühlen und Wut haben. Also die musst du, glaube ich, schon mal ein bisschen auspowern. Das verstehe ich gut. War es für dich, wie ist das als Deutscher da zu sein? In einem amerikanischen Gefängnis. Ja, macht das einen Unterschied oder ist das?
Ja, natürlich ist das ein Unterschied. Also erstmal ist, ich kannte kein deutsches Gefängnis. Ne? Ich hatte vorher noch keine, nicht Value Returning Customer. Ich hatte noch keine Begegnung mit der deutschen Justiz vorher. Und ich bin dann halt da in das Gefängnis gekommen. Du hast natürlich einen völligen Exotenstatus. Ich hatte jetzt das Riesenglück, in dem Gefängnis in Meilen saß ein 2. Deutscher. Da hatte ich Glück. Der war dann noch eine ganze Zeit da, wo ich auch da war. Mit dem habe ich dann halt Deutsch geredet. Und dann haben wir ja beide Zeitungen aus Deutschland gekriegt. Er hat den Spiegel und die Yacht, glaube ich, gekriegt. Also diese Segelzeitung. Und ich habe halt die Automotorsport gekriegt. Da haben wir halt Zeitungen ausgetauscht und Bücher ausgetauscht, dass du halt auch mal was Deutsches lesen konntest. Ja. Das war halt so. Aber wir hatten einen völligen du hast einen völligen Exotenstatus.
Deine Frau hat die in der Zeit in Deutschland? Also
nein, wir hatten das Riesenglück, dass meine Frau arbeitet für ein internationales Unternehmen. Mhm. Das internationale Unternehmen hat eine Niederlassung in Detroit und sie konnte in diese Niederlassung wechseln.
Und ist dann während deiner gesamten Zeit da geblieben. Ja. Was ich wirklich groß finde. Richtig, richtig gut. Das ist echt, du hast ja schon den Exotenstatus erwähnt und wenn du dann noch allein in dem Land gewesen wärst, so war das ziemlich
cool. So ging es dem anderen, der da war, dem anderen Deutschen, der war relativ alleine gelassen.
Habt ihr noch Kontakt?
Nein.
Nee, ne?
Ich habe noch zu einigen Kontakt.
Ja. Weil ich finde ja auch ganz spannend, gehen wir mal auf deinen Gefängnispartner ein, die gibt es ja auch in Deutschland. Das ist ja eine weltweite Organisation.
Ja.
Und wie hast du den erlebt? War der interessiert an den Dingen, die Deutschland ausmachen? Oder?
Nee, der war in seinem amerikanischen Leben relativ glücklich. Und das war also, hat sie manchmal ein paar Sachen zu Deutschland gefragt. Da kam dann halt so, also ich sag jetzt mal, ich glaube, Hells Angels wählen Trump, wenn ich mal so seine politische Einstellung reflektiere. Ja. Weil sie haben keine andere Wahl. Es gibt nichts über Trump.
Ja, das kann sie mir auch nicht mit Kamala Harris vorstellen.
Ja, genau. Aber es gibt halt nichts über Trump, ne? Und da ist dann halt so, deutsche Liebe für Obama, das begreifen die nicht. Mhm. Es gibt ja diese Theorie, die USA, Trump ist erst möglich geworden durch 9/11 und Obama.
Oh.
Ohne die beiden Sachen wäre Trump nicht passiert.
9/11 kann ich mir noch vorstellen. Bei Obama wäre ich jetzt nicht als
Obama
zweites
Obama hat die USA mehr auseinandergerissen als zusammengefügt.
Dabei war es doch eigentlich der Präsident, der vorher schon den Friedensnobelpreis bekommen hat für alles, was er zukünftig tun wird.
Ja, aber
es hat nicht ganz funktioniert.
Hat in seinem eigenen Land nicht funktioniert. Wir hatten ja vorhin das Beispiel Obamacare. Ne, er hat wirklich das Land, ich will jetzt nicht sagen leider, aber sichtbar jetzt mehr auseinandergerissen, als er es zusammengeführt hat. Und das verstehen die halt nicht oder so. Oder wenn im Fernsehen so Sachen wie Oprah Winfrey Show, die man so als Deutscher vielleicht mal guckt, weil man die relativ neutral findet, dann schalten die da ab. Ne? Also das ist halt so, also die deutsche Liebe für Schwarze die muss man hassen. Die hat man zu hassen. Ne? Also das war dann wirklich so Programm.
Wie war das in deinem Gefängnis in dem letzten, oder wo du am meisten warst? Wie war die Insassenstruktur? War das überwiegend weiß? Oder?
Nein, es gibt ja diese lustigen Statistiken. Also die USA haben die höchste Inhaftierungsrate der Welt. Und ungefähr jeder 10. Amerikaner kommt in seinem Leben einmal mit der Justiz in Berührung und wird inhaftiert.
Das geht ja schnell, wenn ich daran denke, im Gespräch mit Dietmar, wenn du gesagt hast, da hat man ein 10er-Tray Dosenbier hinten drauf und dann hat man die Pappe nicht weggeschmissen.
Genau, das ist halt, also die USA haben aktuell ungefähr 2,7 Millionen Inhaftierte. Zum Vergleich, Deutschland hat unter 70.000. Ne, wie jetzt ja. immer Faktor 4 drauf gerechnet, dann siehst du den Unterschied da drin. Die Inhaftierungsrate dort ist Faktor 10 ungefähr höher als Deutschland. Und wie gesagt, jeder Zehnte kommt mit dem Gesetz in Berührung. Es ist aber jeder dritte Schwarze und jeder 30. Weiße.
Okay, damit ist schon klar, das ist ja, das Thema Rassismus ist einfach groß.
Genau.
Ja.
Also da siehst du das halt. Und dann, du hast dann aber auch Leute im Gefängnis, wo es vielleicht sogar besser ist, dass sie im Gefängnis sind. Es gibt da im Gefängnis diesen Spruch, er hat es hier besser, weil er hat 3 hots in a cot. Das heißt, er kriegt 3 warme Mahlzeiten am Tag und er hat ein Dach über dem Kopf.
Ja, das habe ich öfter schon gehört, dass sich Leute verhaften lassen, damit sie nicht obdachlos sind.
Ja, du kriegst 3-mal am Tag, also vielleicht nicht im Bundesgefängnis. Das ist vielleicht nicht das, wo du hin willst, weil die Strafen einmal sehr lang sind. Aber wenn du nur überwintern willst, dann kannst du auch mal ins County Jail gehen. Ja.
So, und wo warst du diesen Winter? Ja, diesmal im County Jail.
Ja, also, genau. Ja. Sandy Lake County Jail. Das ist aber nicht so gut wie Washtenaw. Also ich empfehle dir, mach dir deine Straftaten
also diesmal woanders. Ja, es gibt dann auch tatsächlich, also du kriegst nicht die Straftaten da, wo du wohnst, also ist nicht wohnsitzbezogen, sondern es ist bezogen darauf, wo du deine Straftat gemacht hast.
Genau.
Ja.
Also da ist es. Also wo halt angeklagt wird.
Was du vorhin zu Dietmar gesagt hast, fand ich total interessant, dass nur 20% einen Reisepass haben. Da musste ich einen Moment drüber nachdenken. Für mich, ich wusste nicht mal, dass man Reisepass und Personalausweis getrennt voneinander kriegt. Ich dachte, man kriegt die automatisch.
Kriegst du doch hier bei uns auch.
Nee, das wusste ich nicht. Also ich habe schon so lange einen Reisepass. Ich hatte nicht gewusst, dass man das extra machen muss. Also immer, wenn der abläuft, beantrage ich einen neuen, ohne dass ich das jemals in meinem ganzen Leben in Frage gestellt hätte.
Ja. Hat man ja vorhin, wenn du mit was aufwächst, findest du das gut so.
Genau. Ja, das findest du ganz normal. Und deswegen war ich ganz erstaunt. Dachte ich, wir haben 60-70%
den Reisepass. Nein, in den USA hast du ja auch keinen Personalausweis. Es gibt in den USA keinen.
Da hast du den Führerschein.
Du hast den Führerschein. Das ist ja immer, du erkennst ja wirklich die ganz unterste Schicht in den USA daran, dass sie einen Personalausweis haben.
Oh,
weil die Leute, denen der Führerschein weggenommen
die
wurde,
brauchen eine andere
die haben als ID einen Personalausweis. Also. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal nach Kalifornien gezogen bin, saß ich dann da bei der Behörde und musste so aufschreiben, was ich denn alles beantragen will. Und ich habe selbstverständlich angekreuzt,
guter
Führerschein
Deutscher.
Und ID.
Ja.
Kostete dann irgendwie $15 extra. Und ich habe gesagt, ja klar, brauchen wir ja beides, ne? Ja, nee, braucht man nicht. Was dann auch sehr witzig ist, wenn du als Deutscher durch die USA reist und dann irgendwo in ein Hotel eincheckst, fragen die immer nach deiner Driver's License. Und dann je nachdem, wann das war und wie alt du Deutscher bist, dann legst du da diese graue Pappe oder diesen Schweinchen-Rosa-Ausweis hin und dann gucken die und fragen, was haben wir denn hier, was soll das denn sein? Und das sorgt für Unfälle. Inzwischen haben wir ja auch so eine kleine ID-Card.
Ja, ja, ich war sehr traurig, als ich meinen Rosa dann eintauschen musste.
Mit Bezeichnungen drauf, die wir alle nicht verstehen.
Ja.
Aber wenn du nicht überzeugen kannst, verwirre wenigstens.
Und das hat geklappt. Ich weiß bis heute nicht. Also wenn du jetzt mein Leben davon abhängt, dass ich alle Führerscheinklassen den neuen Klassen zuordne, dann ist es vorbei mit mir. Das kriege ich nicht mehr hin.
Ja.
Gibt es etwas, was du für dich als, das war ja insgesamt eine völlig unerwartete Zeit. Das war etwas, was du in deinem ganzen Leben nicht gewollt hast. Was ziehst du was dein Fazit daraus? Wo du jetzt sagen würdest, was habe ich daraus gelernt oder was war gut für mich?
Also ich habe, ich weiß nicht, ob ich gelernt heißt, ist ja was du sehr freiwillig machst und aufnehmen willst.
Fassen wir den Begriff gelernt weiter.
Fangen wir den Begriff, okay. Dann war es halt so, du bist in diesem Gefängnis und je nachdem, in welchem Gefängnis du bist, ist es ja sehr eingeschränkt, was du besitzen darfst und wie du es besitzen darfst. Mhm. Aber die meiste Zeit, habe ich ja gesagt, war ich in diesem Bundesgefängnis da in Meilen. Du hast halt so einen Stahlschrank, der ist so 60 Zentimeter breit, 1 Meter hoch und 40 Zentimeter tief. Da ist alles drin, was du besitzt. Du kannst im Monat, wenn du gut arbeitest, verdienst du vielleicht $250-300.
Kurze Zwischenfrage, wird irgendwas auch wieder ausgezahlt später, also dass du das im Gefängnis noch nicht bekommst?
Nein, aber, nein, ne? Das ist anders als in Deutschland.
Deutschland,
ist das so, da musst du ansparen eine bestimmte Summe und kriegst dann was ausgezahlt. Das ist in Amerika nicht so, du kriegst dein Geld gleich, aber du fängst auch mit 23 Cent Stundenlohn an und musst dich dann da hocharbeiten.
Mhm.
Und das ist halt so, du hast diesen Schrank, wo alles drin ist, was wichtig ist. Das ist so was, was ich mitnehme. Es gibt viele Dinge, die mir früher wichtig waren, die mir heute egal sind. Also so was so Geld angeht, ne? Da bin ich viel relaxter als früher.
Ja, weil du gelernt hast mit so einer unfreiwilligen Reduktion.
Ja, genau. Ja, das ist halt, wo ich halt sage, ja, ist okay. Also ich rechne halt so, wenn man so Geld hat und so, hat man früher so überlegt, was brauche ich denn im Jahr zum Leben? Und das hat sich halt komplett drastisch reduziert. Oder was sich auch reduziert hat, ist, früher bin ich sehr gerne verreist. Das ist irgendwie gar nicht mehr. Ich verreise gar nicht mehr so gerne. Ich bin einfach froh, wenn ich zu Hause bin.
Verreisen innereuropäisch, ist das noch etwas, wo du... Oder?
Selbst innereuropäisch habe ich gar nicht so großes Interesse mehr dran. Mal so in Deutschland am Wochenende irgendeine Stadt angucken, das ist mal okay, aber so viel weiter will ich eigentlich.
Das Körpergefühl, an einem Flughafen zu sitzen, gleich nach Hause zu kommen.
Ich bin noch nicht wieder geflogen danach.
Nee, das verstehe ich, ja.
Ich darf jetzt demnächst, aber ich bin noch nicht wieder geflogen.
Stimmt, du hast ja dann die Strafe, das Ende der Strafe durftest du dann in Deutschland, ja. Und es wurde dann zum Teil, wenn ich mich richtig erinnere, auch zur Bewährung ausgesetzt.
Ja, genau. Ja. Also es ist in Deutschland, der Wirtschaftsstraftäter als Ersttäter in Deutschland kann auf Halbstrafe entlassen werden. Das wären 3,5 Jahre gewesen. Ja. Minus eine Reduktion für gute Führung in den USA, die es da gibt. Aber ich war halt erst nach 3,5 Jahren hier, dann war Corona, es hat sich ewig hingezogen. Ich habe also fast ein halbes Jahr noch in deutschen Gefängnissen verbracht.
Und jetzt bist du demnächst so, dass du alles machen könntest, was du wolltest, aber
Nein. Ich habe einen Eintrag in der Personal, also im Führungszeugnis. Nein,
musst du ja.
Genau, weil ich die Strafe nach Deutschland habe transferieren lassen. Hätte ich nicht, wenn ich sie in den USA komplett abgesessen hätte.
Aber das war wahrscheinlich keine Option. Ne?
Ja, das wären halt 6 Jahre gewesen. Ja, okay. So waren es nur 4. Es waren 2 Jahre Freiheit. Ja. Ne? Musste man sich immer entscheiden.
Da würde ich aber auch die 2 Jahre wählen und den Eintrag.
So, aber dann könntest du aber nicht mehr für Rheinmetall arbeiten. Ich weiß nicht, ob ihr Leute an Rheinmetall vermittelt.
Ja, stimmt. Ja, die sind leider etwas weiter weg. Ja. Die sind nicht im hannoveranischen Einzugsbereich. Okay, stimmt, rein, was auch durchaus Sinn macht, ne? Also wenn man
Also es ist halt Rüstung. So, und ich darf als amerikanischer Straftäter in bestimmte Länder nicht einreisen. Mhm. Ich darf nicht nach Kanada reisen.
Das würde ich jetzt schade finden, weil Kanada ja tatsächlich...
Vielleicht jetzt bald wieder, die sind ja auf dem besten Wege, sich komplett da abzunabeln.
Oder sie werden jetzt ein Staat in den USA. Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht.
Also ich glaube, die Reise geht in die andere Richtung. Die haben jetzt ja die 100% Einfuhrzoll auf Teslas erhoben. Was ich ganz lustig finde, dann gibt es dieses Buy Canadian in den Supermärkten.
Ja, das habe ich auch schon gesehen. Ne?
Also das ist hier so Bourbon Whisky ist ja komplett verschwunden aus den Supermarktregalen und
ja. Ach, also ganz spannend, was du unfreiwillig erlebt hast. Ich sehe dich jetzt als jemanden, der da aber eigentlich ganz klar mit allem ist und ein ganz großes Danke, dass du bei uns gewesen bist.
Ja, gern geschehen.
Wischmeyers Stundenhotel.
Tina Voss Straße.
28195 Bremen 2.
Hey, ich bin Manuel Stark. Ich bin Autist. Klar, wer einen Autisten kennt, kennt genau den einen. Bei mir ist es so, dass diese feinen Linien zwischen menschlicher Kommunikation, Ironie, Sarkasmus mich echt vor eine Herausforderung stellen. Und damit auch Humor für mich was oft Unverständliches ist.
Findest du denn gar nichts witzig?
Ich habe mir gedacht, ich lade einfach die witzigsten Menschen des Landes ein, damit sie mir erklären, was zur Hölle sie eigentlich tun.
Wenn man die Gags weglässt, dann sind das echt traurige Geschichten.
Willkommen bei Nicht Witzig, einem Podcast der Rosenauer und des Südwestrundfunks. Jeden Mittwoch gibt's eine neue Folge in der ARD-Audiothek oder auch überall, wo es Podcasts gibt.